schlage dich durch den Schleier. Adit und Majora krallten sich am Maschendrahtzaun weit außerhalb des Sichtbereichs des Schmelztiegels fest. Sie spähten angestrengt an einen regungslosen Red Jack vorbei, der am Eingang stand, um auf den riesigen Bildschirm Ausschnitte vom Geschehen zu verfolgen. Adit erhaschte einen Blick auf eine Arkus-Explosion und das Publikum tobte. Lord Shacks Stimme dröhnte aus den Lautsprechern. »Dein Kampfgeist ist unvergleichlich. Zeig mir mehr.« Adit sah zu ihrer Kommilitonin hinüber. Majoras kleine Finger lagen nur wenige Zentimeter von ihrem entfernt und doch fühlte sich der Abstand kilometerweit an. Adit räusperte sich und nahm ihren Mut zusammen.
Was Kryptarch Matsuo heute im Unterricht gesagt hat über, die finale Form und so, über den Zeugen.
»Ich traue meinen Augen nicht«, erklang Shacks Stimme. Majora nickte ernst. Obwohl der Gastkryptarch die Situation so einfühlsam wie möglich erklärt hatte, begriffen die Studenten den Ernst der Lage.
»Ja«, antwortete Majora, »ich weiß nicht, was wir tun sollen.«
»Wir können nicht viel tun, vermute ich«, entgegnete Adit. Adit näherte sich mit ihrem kleinen Finger langsam dem von Majora. Es fühlte sich an wie eine Ewigkeit. Und dann berührten sie sich endlich. Majora lächelte. Eine Stasisgranate explodierte auf den Bildschirm, aber keine von beiden vernahm das Geräusch.
Und damit herzlich willkommen zu Folge 71 von eurem Lieblingsgeistergeschichten-Podcast mit Wally.
Und Matze.
Hallo. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Der Lore-Text, den ihr gerade gehört habt, war der Lore-Text, weißt du es schon, Wally, weil du ihn zufällig auch gelesen hast?
Nein.
Von der Hammerhead, die wir jetzt ja auch wieder bekommen könnten. Genau. Eine der Brave-Waffen. Den fand ich ganz schön, weil er auch doch einen Bezug zur aktuellen Lage herstellt. Wo ich mir nicht so ganz sicher bin bei den Brave-Waffen, weil das ist doch nicht der Original-Hammerhead-Text.
Nee,
oder?
Natürlich nicht. Nee, ich glaube nicht.
Aber bei manchen anderen Brave-Waffen ist, glaube ich, noch der Original-Hammerhead, der Originaltext drauf von früher. Oder sind die alle überarbeitet?
Sollte sich ja feststellen lassen auf Light-Chi-Chi, denke ich mal.
Ja, ich hatte mir nämlich alle durchgelesen und bei manchen klang es so, als ob es noch die Original-Lore-Pieces sind.
Auf alle
aus
Fälle.
Aus der Zeit halt auch. Naja.
Finde ich den Lore-Text wegen zwei Sachen irgendwie toll. Also zum einen zeigt es so, dass das klingt jetzt ein bisschen hart, wenn ich das sage, aber so das normale Fußvolk, also einfach die normalen Bewohner, wie die so damit umgehen. Ich meine, die haben das im Unterricht, dann bandeln die so ein bisschen an oder das ist vielleicht auch die Angst, die dir jetzt so eine Verbindung entstehen lässt. Und zum anderen sind die Sprüche von Shacks jetzt quasi auch Kanon. Es gibt Publikum und er brüllt einfach irgendwas ins Mikro und scheinbar musst du dich dann davon angesprochen fühlen oder auch nicht.
Genau.
Oder dann denke ich mir, wer jemand, der dazu guckt, also ich meine, ich finde manchmal, wenn ich, keine Ahnung, Fußballspieler oder so anschaue, finde ich die Kommentatoren irgendwie schon schräg, aber wenn ich mir jetzt Shacks so vorstellen würde, stell dir mal Shacks bei dem Fußballspiel vor.
Wo ich gerade schon halb ins Mikro huste, ich entschuldige mich jetzt schon mal, ihr werdet mich noch einige Male husten hören, ich bin noch ein bisschen stimmlich angeschlagen. Wenn ich huste, während Wally irgendwas erzählt, versuche ich es rauszuschneiden. In meinen eigenen Passagen ist das immer ein bisschen schwierig. Dann werdet ihr mich halt auch mal husten hören.
Niemals.
Niemals. Genau. Wir
hier ist
haben
die alte
wieder ein
Hammerhead. Moment, ich habe gleich mal gedingst und die hat keinen Lore-Text.
Das war eine Schmiedewaffe, ne?
Mhm.
Nee. Ach, dann hatte die gar keinen.
Die hatte keinen.
Vielleicht haben auch nur die keine hatten, einen neuen Lore-Text gekriegt. Und die welche hatten früher, haben einfach den behalten. Weil ich habe zumindest, welche habe ich denn noch hier? Die Nachsicht habe ich noch hier und Lunas Howl habe ich noch hier. Und bei Lunas Howl, der an sich, glaube ich, sieht auch schon aus wie der alte. Und bei der Guillotine, glaube ich, war das auch so. Und
bei der Recluse, bei der alten, ist einer drauf. Und ich glaube, das
ist
tatsächlich
der gleiche. Ja, aber bei der Recluse ist, glaube ich, ist nicht der gleiche, weil ich, oder?
Du hast
den hatten wir letztes Mal auf jeden Fall vorgetragen.
Ah ja, stimmt.
Da bin ich mir jetzt gerade auf jeden Fall nicht sicher. Vielleicht wissen das unsere Zuhörer ja. Dann schreibt uns das @d2lorecast auf Twitter. Wo wir gerade bei Twitter sind, mache ich direkt, während Wally noch ein bisschen nachgoogelt, den Aufruf nochmal. Wir haben ja in der letzten Folge, falls ihr sie schon gehört habt, wenn nicht, holt es auf jeden Fall nach. Ist gut, dass wir das in der neuen Folge sagen, die ihr dann wahrscheinlich auch nicht hört. Egal. Wenn ihr sie gehört habt, folgt nochmal bitte unserem Aufruf zur Weitergestaltung des Podcasts und eurer Meinung und eurem Input dazu auf Twitter, weil da kam noch nicht so wirklich viel und wir wollen uns da wirklich mit im Boot haben und sind da neugierig auf eure Ideen und auf eure Einstellung dazu. Und gebt uns da gerne nochmal ein bisschen Feedback. Das wäre schön.
Das würde uns freuen.
Yes.
Genau, also Reklus hat tatsächlich 9. Also gehe ich davon aus, dass alle irgendwie vielleicht so halb neu sind oder auch nicht.
Das kann natürlich sein, ja.
Gut, aber das lässt sich herausfinden.
Wieder, wir haben 2 Drops dabei. Die letzten beiden sozusagen, also das vom 2.5. und das vom 9.5., also das frische von gestern, wo wir eigentlich mal in aller Kürze durchgehen können. Fangen wir mal mit dem vom 2. an. Da geht es dann erstmal um die 4 neuen Maps, die es jetzt ja schon gibt mittlerweile. Das neue Map-Paket ist raus seit Dienstag für PvP-Maps. Bitte?
3
Maps.
Hast du die schon gespielt?
3 Maps. Nee, habe ich noch nicht. Ich habe die Tage noch gar nicht wirklich viel außer Pantheon und Destiny gespielt.
Die sind klein und schnucklig. Okay. Ich finde, die schauen gut aus. Ich muss kurz scrollen. Ich glaube, das Cirrus Piazza sieht so aus, als ob die eigentlich eine zweite Ebene hätte, aber das sollte man nicht runterspringen, wenn man denkt, hey, ich kann ja auch da unten hin, weil man stirbt nämlich. Ich habe das für euch mal recherchiert, damit ihr das nicht machen müsst.
Sehr nett von dir, das ist Service vom Geistergeschichten-Podcast
mal wieder. Es gibt keine besseren Momente im PvP, wenn man wie ein Idiot in den Abgrund springt. Das motiviert die Teammates immer so richtig, wenn sie sehen, da ist ein Hüter, der springt einfach runter und da steht einfach immer nur Elfric is down. Naja.
Wie kommst du da drauf, dass das nicht motiviert? Ich weiß gar nicht, was du meinst.
Nee, es gibt, man kann das ja jetzt einfach reinwerfen. Es gibt jetzt quasi so eine Art Modus, wo man nur die neuen Karten hat. Das ist immer 3 gegen 3. Und in diesem Modus, also in diesen 3 Karten, gibt es 4 verschiedene Modi, wo man gegeneinander spielt. Das ist, glaube ich, einmal, es ist so eine Art Kontrolle, Eliminierung und die anderen 2 fällen mir gerade nicht ein. Und es gibt eine Quest bei Shax, die man sich abholen kann.
Das wäre meine Frage gewesen. Das ist genau für diesen neuen Modus, ne? Die
genau. Quest. Man muss dann jede Karte 2-mal gespielt haben und den ersten Schritt, muss ich ehrlich sagen, habe ich schon wieder vergessen.
Ich glaube, der erste Schritt ist nur, spiele 2 oder 3 Runden in diesem neuen Modus.
Das kann sein, ja, genau. Und dann muss man eben jede Karte 2-mal spielen und dann wieder zu Shax zurück. Und dann kann man sich eine Waffe aussuchen.
Ah ja. Mache ich vielleicht noch. Dann geht's weiter, da geht's zum Pantheon im Detail, aber da können wir einfach auch gleich nochmal drüber sprechen, wenn wir über das Pantheon sprechen, weil wir haben es ja beide gespielt. Deswegen würde ich den Absatz einfach einmal überskippen. Dann sehen wir dort auch nochmal.
Ich würde nochmal kurz was einwerfen zu den Karten. Wenn ich das jetzt richtig aus dem Twap rauslese, ist eben diese Playlist heißt Neues Territorium. Und alle Spieler, die Playlist gespielt haben, bekommen ein Abzeichen, tödlicher Urlaub. Und ich finde, für ein PvP-Emblem oder Abzeichen schaut es tatsächlich richtig schick aus. Das hat so ein bisschen was von so einer alten
Geheimoperation.
Ja, genau, Geheimoperation. So eine Karte, die so ein bisschen kaputt ist. Vielleicht lohnt sich das tatsächlich.
Das stimmt, da muss ich recht geben, ist ganz hübsch. Genau, da waren wir beim Pantheon, was wir überspringen. Dann sehen wir noch einmal kurz das Siegel, was man bekommt, wenn man das Pantheon komplett abschließt. Und den Raid Ring. Dazu passend. Raid Ring, genau. Insgesamt habt ihr ja noch Zeit, bis 3. Juni das Pantheon abzuschließen. Genau, aber da reden wir gleich noch drüber. Dann haben wir ein paar zu Rahul, den ich mir gar nicht durchgelesen habe.
Das ist eigentlich nur
ach so, da geht es um die Umstellung,
Art.
Ne?
Genau, es gibt eine neue Art, um sich die exotischen Rüstungen freizuschalten. Und ich muss sagen, ich aus erster Linie, ich finde es super, also ich finde es richtig gut, weil ich habe nämlich tatsächlich erst heute meinen letzten Arme bekommen, die mir noch fehlen. Und ich habe wirklich viele verlorene Sektoren gemacht, aber die sind einfach nicht gefallen. Also das war schon fast ein bisschen dramatisch. Von daher kann man jetzt bei Shax Shax, sage ich schon jetzt, vor lauter PvP.
Bei Rahul.
Ihr merkt, ich habe zu viel PvP gespielt. bei Rahul kann man sich die neuen exotischen Rüstungen holen.
Genau.
Man muss da den Ruf steigern bei ihm. Und wenn man den Rang einmal zurückgesetzt hat, kommt man in einen Elite-Club. Find's irgendwie lustig. Genau, und dann kann man sich eben diese Teile holen.
Genau, ein exotisches Chiffre. Und ihr könnt dann immer für ein Exo-Engramm und ein Chiffre könnt ihr einen Teil Exo-Rüstung kaufen. Genau. Auch halt eins, was ihr noch nicht habt und damit auch eins freischalten. Was ganz nett ist, weil man dann auch ein bisschen gezielter Sachen freischalten kann, ne?
Ja. So wie's ja. Wobei ich sagen muss, ich finde es schade irgendwie, dass... Ah, ich meine, das ist natürlich wieder mit Arbeit verbunden, aber es gibt irgendwie, gab es überhaupt jemals ein Rüstungsteil, das mit einer Quest verbunden war? Ich glaube nicht. Und das sowas wäre doch auch nicht schlecht.
Naja, in Anführungsstrichen gab es die bei den Erweiterungen, die dazugehörigen Rüstungsteile waren immer von der Kampagne abhängig. Die hast du als Kampagnenendbelohnung freigeschaltet bekommen. Eins von beiden immer. Das war das Einzige, was man so über Quest
ja
definieren könnte. Aber es gab ja jetzt keine Exo-Quests wie bei Waffen. Ne? Sowas gab es. Aber sowas gibt es ja auch bei Waffen schon lange nicht mehr in dem Maße, wie es das mal gab. Das hatten wir aber auch schon mal irgendwann vor 20 Folgen diskutiert. Dann geht es weiter, Überarbeitung des Shader-Symbols. Da geht es einfach nur darum, dass die Shader-Symbole so angepasst werden, dass sie hoffentlich danach ein bisschen aussagekräftiger sind, als sie jetzt sind.
Ich muss sagen, also ihr könnt euch gerne das Swap mal anschauen. Da gibt es quasi so ein Vorschaubild. Und da sieht man mal wieder, was Menschen für Gewohnheitstiere sind. Das schaut total wirklich merkwürdig aus, dieses Shader-Symbol. Wenn du jahrelang das alte Symbol mit den vier Farben gewohnt bist, ja, dann sieht das irgendwie nicht richtig aus. Irgendwie wie, keine Ahnung, wie so ein Fehler oder so. Aber ich hoffe, dass es dann besser ist.
Also ich hoffe, dass es besser passt. Ja. Genau. Also, weil es ist halt wirklich so, dass ganz oft machst du einen Shader an, der diese vier Grundfarben hat und du erwartest etwas und es sieht halt komplett anders aus und du bist so, wo ist da grün zum Beispiel? Weil du zum Beispiel in dem Shader einfach gar kein Grün siehst, weil es genau nur so Highlight-Farbe ist. Ne?
Ja, und also das ist dann guckt euch da das Swap an, weil ja, da ist auch zum Beispiel dieser Gambit-Jadestein-Shader als Beispiel. Da sieht man quasi das alte Symbol und das neue Symbol und da liegen eigentlich Welten dazwischen. Also die Muster ja und so schauen beim neuen Shader ganz anders aus. Und so ist er aber tatsächlich richtig.
Ja. Dann gibt es ein komplettes Update vom PvP-Strike-Team, was ich mir nicht durchgelesen habe, wie immer. Da geht es über ganz viel Anpassung am System. Wenn ihr das wissen wollt, lest es euch durch. Dann ein ganz kleiner Beitrag zum Superschwarz-Shader, den ihr ja wahrscheinlich schon habt, den ihr ja braucht oder den ihr bekommt, indem ihr zwei Schlüsselteile sammelt. Einmal, indem ihr Shax Rang zurücksetzt und einmal, indem ihr alle Brave-Waffen freispielt. Dann bekommt ihr den Superschwarz-Shader. Genau. Dann kommen wir zum Movie of the Week. Von, da muss ich mal kurz gucken, von wem es ist.
Ich würde noch kurz, während du guckst, noch so eine Zwischeninfo, die ist ein bisschen versteckt im Twab. Da geht es um die Quests für Archie. Da gab es ja bis jetzt drei davon. Einmal, wo ist Archie am Turm, wo ist Archie im Kosmodrom und wo ist Archie in der EDZ. Das ist so ein bisschen so dieses, findet, ja, so eine einfach suchen und finden Quest, die auch so ein bisschen zumindest im Kosmodrom was so, aber in der EDZ auch so ein bisschen geschichtsträchtige Spots auf der Karte abklappert. Und in dem Twab steht, dass die Quests leider immer nur eine Woche lang verfügbar sind. Das heißt, wenn ihr was von den Dingern noch nicht gemacht habt, könnt ihr es auch nicht nachholen. Aber es gibt einen Triumph dafür, wo es auch einen Shader gibt und dafür muss man tatsächlich nur eine dieser wöchentlichen Quests machen.
Das ist gut zu wissen. Weil ich habe auch noch keine gemacht.
Genau. Und bis zum 4. Juni kann man die machen. Also pro Woche gibt es einen. Also ich vermute, wenn es so wie in der Story weitergeht, dann wird es wahrscheinlich auf Nessus gehen, dann am Dienstag, dann nächsten Dienstag oder so.
Ja, ich bin gespannt. So, ich habe es rausgefunden. Das Video der Woche in dem Top ist von Fortnite Stormtrooper und nennt sich The Most Titan Way to Die. Ist im Onslaught angesiedelt. Ist sehr lustig. Da sieht man, wie der Titan sich mit ein paar Sprengern anfreundet. Unbeabsichtigterweise, glaube ich. Und dann kommt noch die Kunst der Woche mit einer wunderschönen Zeichnung vom Zeugen von Alive Wake via Twitter eingereicht. Sehr, sehr schick. Genau.
Und das war's zu dem Forscher.
Ersten Twop. Ja, stimmt. So das schaut, war's zum ersten Twop.
So schaut Nesarek aus, wenn das Pantheon seine finale Form erreicht hat. Und dann Nesarek quasi der Endboss ist von den Achten.
Ja. Dann kommen wir zum neuesten Swap von gestern. Da haben wir als erstes einmal die drei Videos, die wir ja auch schon, das sind glaube ich die wir kennen schon, ne? Von auch vom.
Na, das ist ein bisschen.
Bisschen anders?
Bisschen anders, genau. Die zeigen einfach so eine. Ich habe es mir angeguckt. Ja, so die jeweiligen Klassen, also in Prismatic, einmal im PvE und einmal im PvP, so ein bisschen die Kombis, die man so spielen kann und so. Und ich muss sagen, das ist das ist teilweise ziemlich garstig und abartig. Weiß nicht, ob du dir das Jäger-Video angeguckt hast, aber.
Nee, noch nicht.
Ich freue mich schon drauf, im PvP gleichzeitig irgendwie. Wie heißt das, wenn man mit Strand, wenn man einen so hochhebt und dann
hochgehoben
ja. Und dann auch noch eingefroren zu werden, das ist schon ziemlich.
Ist super gut.
ja. Genau, ansonsten, ja, das zeigt einfach so, ich guckt es euch an, hört nicht auf die Kommentare, die sind teilweise ein bisschen, man merkt halt, oh ja, da wollte jemand ein euphorisches Video machen, wie man das so spielt und die Kommentare sind ein bisschen, ich finde es ein bisschen. Drüber, ja.
Genau, dann droppen sie im nächsten Satz auch noch, wie wir dann an die exotischen Klassen-Items kommen. Und das wird wohl irgendwie über eine Aktivität sein, die nach dem World's First beginnt, also ab der Woche 2. Da sie aber nicht mehr verraten wollen, gibt es da noch nicht mehr Infos zu. Dann gibt es aber mehr Infos zu den Perks, die es gibt. Auf dem, weil wir haben ja auf dem exotischen Klassen-Item Perks von anderen Exos kombiniert. Und dort sehen wir einmal die Liste für alle drei Klassen, welche Perks dort drauf sein können. Das heißt, da könnt ihr euch schon mal einen kleinen Vorgeschmack holen und das Theory Crafting schon mal starten, was ihr haben wollt für welche Builds und so. Genau, ich glaube, das gehen wir jetzt aber nicht Punkt für Punkt durch. Das würde die
Ja, es ist auf Zeit alle Fälle sprengen. Ziemlich abgefahren, weil scheinbar manche Effekte für alle Klassen verfügbar sind. Also die ersten vier, Assassin, Inmost Light, Syntoseps und Star Eater, gibt es bei allen vier Klassen, bei allen drei Klassen sozusagen.
Das heißt, es kriegen auch Klassen das, die es eigentlich gar nicht hatten, weil die Star Eater ist ja eigentlich aktuell eine Hose vom Hunter.
Genau, also entweder ist es ein Fehler in der Liste. Oder ich kann mich als Warlock tatsächlich mit Finisher und Melee-Dinger unsichtbar machen, weil das steht da nämlich auch und beim Titan steht es auch. Die ersten vier sind gleich und alle anderen sind dann klassenspezifisch. Aber abgefahren, was dann für Kombis möglich sind, also das spielt auch so ein bisschen in dieses Prismatic-Ding rein. Aber man kann die Klassenzeichen nur verwenden, wenn man tatsächlich auch die prismatische Subklasse
ausgewählt hat. Genau.
Ich bin auch gespannt, ob man, und ich muss jetzt nochmal tatsächlich nachschauen, dass ich nichts Falsches sage, wenn ich mich recht erinnere, konnte man in Destiny 1 dieses exotische Klassenzeichen zusätzlich ausrüsten zur normalen Rüstung. Bin gespannt, ob das hier auch so ist. Ich glaube ja fast nicht, das wäre schon echt ein bisschen drüber.
Ich glaube, das ersetzt das normale Klassenzeichen.
Ja.
Vermute ich zumindest einfach.
Ah, du meinst, dass es dann nur noch das gibt? Nee.
Genau, es ist dann, nee, also die andere normale Rüstung hast du, aber du kannst ja kein Exo, das belegt halt zum einen dein Exo-Slot und es ersetzt dein Klassenzeichen, so würde ich's. Also du hast einfach dann ein exotisches Klassenzeichen und dafür kannst du keine andere Exo mehr nehmen.
Ja, ich sehe das gerade gar nicht in dem, was ich ausgerüstet habe.
Also so stelle ich es mir vor, aber genau wissen tue ich es auch nicht.
Mein Jäger hat eine Vex Mythoklast mit 100 Power Level 167 oder Lichtlevel, hieß es ja damals noch. Na gut.
Genau, dann sehen wir, wer diese Woche zum Pantheon dazugekommen ist, nämlich Oryx, aber Pantheon immer noch, machen wir nach den Swaps. Und dann kommt etwas, wo ich jetzt durch Zufall drüber gestolpert bin, was mich dazu animiert hat, wieder alte Aktivitäten zu spielen, denn wir bekommen jetzt jede Woche aus allen ja 6 saisonalen Aktivitäten garantiert eine Red Border pro Woche.
Nee.
Bei Abschluss.
Pro Tag, das ist noch viel krasser.
Pro Tag, oh, pro Tag, okay, pro Tag eine Red Border bei Abschluss einer der vergangenen Jahr 6 saisonalen Aktivitäten. Also ich zähle sie kurz auf, Season of Defiance waren die Battlegrounds oder die Avalon-Mission, Season of the Deep sind die Deep Dives und die Salvage-Mission, Season of the Witch die Summoning Pools und Savathun's Spire und Season of the Wish, Riven Slayer und The Coil. Was ihr auf jeden Fall gucken solltet, dass ihr da mal eure, wenn ihr sie noch nicht alle fertig habt, was zumindest für mich gilt, weil ich habe aus Season of the Wish noch nicht ansatzweise alles fertig. Und bei Season of the Witch glaube ich auch nicht. Season of the Deep und Defiance müsste ich durchhaben. Aber das ist auf jeden Fall jetzt ein eine gute Möglichkeit, eure Pools aufzufüllen mit den craftbaren Waffen.
Genau, hier kann ich euch empfehlen, also entweder geht ihr zu dem saisonalen Raum sozusagen. Ich weiß gerade nicht, wie die Dinge heißen.
Im Helm meinst du
jeweils? Im Helm, das seht ihr, wenn ihr das schon freigeschalten habt, wo ihr noch Red Borders freischalten könnt, also falls ihr das noch nicht rausgezogen habt. Ansonsten kann ich euch nur braytech.org empfehlen, weil ihr dann nämlich unter Sammlungen und Baupläne, die auch nach Seasons filtern könnt. Das heißt, ihr seht, dass ihr zum Beispiel bei den Automatikgewehren fehlt mir bei Saison der Hexe noch das aus dem Raid. Gab es dann Raid? Abgrundtrotzen, da heißt es, das fehlt mir zum Beispiel. Man kann aber auch sich alle Waffentypen gleichzeitig anzeigen lassen und dann sieht man tatsächlich alle, die fehlen aus den einzelnen Seasons, um so leichter rauszufinden, was einem dann tatsächlich noch fehlt.
Wieso finde ich das bei mir nicht? Warte mal, unter Waffen dann, ne?
Ach ja, du gehst quasi in Braytech oben auf Sammlungen und dann das.
Ja.
Genau.
Es ist übrigens aber nicht mehr braytech.org, sondern die Seitenadresse ist mittlerweile bray.tech.
Ach ja.
Nur als kleine Korrektur. Nicht, dass ihr. Ich weiß, braytech.org funktioniert wahrscheinlich auch noch, aber bray.tech ist noch ein bisschen schneller. Genau. Also, gute Möglichkeit. werde ich jetzt die Zeit auch noch nutzen, immer mal wieder jeden Tag eine Aktivität zu spielen, damit ich meine Waffen freischalte.
Ja.
Genau, dann ein kleiner Beitrag zu Zero Hour, denn ab nächste Woche gibt es ja wieder Zero Hour und zwar wissen wir jetzt schon, wie die Timecaps sind. Die sind nämlich wie jetzt auch bei der aktuellen, na, wie heißt die? Waffe?
Whisper?
Ja, ich kam nur auf Wunschänder gerade in meinem Kopf. Ob bei der Whisper-Mission 40 Minuten auf Normal und 20 Minuten auf Legend, so wird es bei der Zero Hour auch sein. Und dann bekommen wir die neue Version der Outbreak Perfected in Craftable.
Genau.
Genau. Es gibt wieder Secret Chests. Es gibt, ja.
Es gibt wieder einen Cut, den man auf Legende, den bekommt man, wenn man die Mission auf Legende spielt. Aber falls ihr den Cut schon habt, dann müsst ihr das tatsächlich nicht nochmal machen.
Ja.
Genau, es gibt aber auch Triumphe, die man machen kann, um ein neues exotisches Schiff freizuschalten.
Wie auch bei der Whisper.
Genau. Ansonsten gibt es noch einen kleinen Abschnitt drauf, da geht es um Trevor.
Ja,
Trevor, oder
unser aller Freund.
Und wie er nicht überall heißt, es gibt ja irgendwie Menschen, die haben eigene Namen für das Ding. Keine Ahnung, von Roboter-Miststück zu sonst irgendwie. Und Bungie sagt, hey, postet mal eure besten Geschichten mit ihm oder Screenshots oder Videos oder so unter dem Hashtag
My Friend Trevor. Finde ich sehr lustig, weil Trevor, wir haben ihn alle gehasst und wir werden ihn auch alle wieder hassen in der neuen Version davon, weil Trevor ist einfach ein Arsch. Aber es gab bestimmt lustige Clips mit ihm.
Ja, ich freue mich auf die Stunde Null. Aus zwei Gründen. Zum einen war die Mission einfach nur gut. Ja. Ich bin gespannt, ob dieses Rätsel wieder in irgendeiner Art und Weise verwendet wurde, das es da gibt, wo man diese ganzen Terminals.
Ach, das Rätsel, ja.
Wo man die ganzen Terminals anlaufen muss. Also bei uns am Discord war es zumindest so, wenn man in einen Sprachchannel kam und hat so bestimmte Begriffe gehört, dann wusste man sofort, ach, die machen gerade das Rätsel in der Stunde und wir müssen jetzt absolut leise sein.
Ja. Tatsächlich?
Für mich ist es so ein bisschen noch wie immer das erste Mal spielen, weil ich habe nämlich die Missionen früher nur mit meinem Jäger gespielt und ich habe auch in der Whisper erstmal so ein bisschen mit dem Warlock-Sprung mich so ein bisschen umgewöhnen müssen.
Das Einzige, was ich so ein bisschen, naja, nicht schade, aber ich finde es interessant, ist, dass wir ja durch sowas wie Strang zum Beispiel ganz andere Arten des Movements bekommen haben und man dadurch diese alten Missionen doch sehr viel schneller abschließen kann, als man sie damals noch konnte. Also das gilt sowohl für die Whisper, da habe ich mittlerweile mit dem Hunter einen Weg, dass ich da wirklich innerhalb von, weiß ich nicht, 5 Minuten im Bossraum bin, wenn ich mich konzentriere. Und bei der Zero Hour könnte es ähnlich sein, dass du viele Abschnitte mit Strang zum Beispiel sehr gut skippen kannst. Da bin ich mal gespannt, ob das geht. Sowas interessiert mich dann immer, wo ich da gut abkürzen kann. Das finde ich mal ganz lustig.
Ja, ich musste an die Außenmauer denken, die ist echt, ja. Die war immer mein Kryptonit.
Das stimmt. Und dann gibt es noch einen Trailer zum neuen Map Pack. Ein Launch-Trailer, den ihr euch nochmal geben könnt, wenn ihr wollt. Und einen kleinen Trailer dazu, dass jetzt alle Erweiterungen verfügbar sind für alle Spieler, für einfach so bis Release von Final Shape. Natürlich marketingmäßig sehr klug ist, jetzt nochmal zu droppen, weil man jetzt noch die Leute ranködern kann ans Spiel, bevor dann die neue Erweiterung kommt. Genau. Dementsprechend sind alle Seasons und also alle Seasons aus Jahr 6 und alle Expansions davor frei für alle Spieler. Ihr könnt euch einfach das zocken.
Die bleiben nicht frei, das heißt natürlich, die Seasons gehen weg. Das heißt, ihr behaltet es nicht. Allerdings wird so sein, wenn die Final Shape rauskommt am 4. Juni, wird die Kampagne für Shadowkeep und Beyond Light zusammen mit Stasis free for all sozusagen. Also die gehen quasi in den kostenlosen Pool, dass es jeder spielen kann.
Ja, damit kriegt ihr so eine, achso nee, das gibt's dann. Es gibt dann auch ein neues Pack, wenn Final Shape kommt, die sogenannte Legacy Collection. Und da wird dann eigentlich auch Zugriff auf alles drin sein.
Ja, das bekommt man aber quasi, wie gesagt,
bekommt man dann eh schon, ne?
Nee, die Kampagnen werden quasi frei, zusammen mit Stasis. Und alles andere, die exotischen Waffen und so weiter, muss man sich trotzdem noch freischalten.
Ja. Dann gibt es wieder etwas aus der Bungie-Help-Ecke. Und zwar gibt es den Gauntlet wieder am 19. Mai. Das ist ein Charity-Tournament von Brettspielen. Tabletop Games sind Brettspiele, ja. Genau, wo halt dann Spenden gesammelt werden, wo man natürlich wieder spenden kann, wo man dann Sachen für kriegt. Und dieses Mal geht es die Kohle wohin? An die. Wo ist es denn?
Gamers Engaged.
Genau, da steht's ja, Gamers Engaged. An Gamers Engaged geht es. Genau.
Oder? Na, ich weiß es nicht.
Ich glaube schon.
Nee, ich glaube nicht.
Ach nee, das ist der Support-Partner für den Gauntlet, genau. Lass mich kurz durch. Das steht da gar nicht so.
Mein Tab ist jetzt verschwunden. Ich habe nur noch eine leere Seite.
Als nächstes gibt's dann aber auf jeden Fall einen Aufruf, beziehungsweise einmal das den Pin, den es zu kaufen gibt und das Ingame-Abzeichen zu Agents at Bungie beziehungsweise die AANHPI Heritage Month. Ich kann auch nicht mehr reden heute. Genau.
Ah.
Und ich muss sagen, ich finde ja das Emblem richtig hübsch.
Ja, ich werde mir das. Ich sammle die ja.
Du sammelst ja die Pins, genau.
Genau, die für irgendwie immer für so eine gewisse Gruppierung sind.
Genau.
Ja.
Da gibt es auch noch einen kleinen über diese, wie heißt die, International Community Health Service, also ICHS. Diese Hilfs, Organisation geht es, da gehen die Spenden hin und da gibt es auch noch einen kleinen Auszug, wo die herkommt. Sie ist nämlich gegründet worden 1973 bei einer von einer jungen asiatisch-amerikanischen Aktivistin. Genau. Und hat aber mittlerweile, was steht da, hilft sie in Ländern mit über 70 Sprachen, ist diese Organisation aktiv. Und da gehen die Spenden hin. Könnt ihr euch nochmal genauer angucken, wenn ihr wollt, wenn ihr da was zu beitragen wollt, schaut es euch gerne an. Genau, das dazu. Dann haben wir ein wunderschönes Artist of the Week. Archie mit einer Portion Nudeln auf dem Kopf. Finde ich wunderschön gemacht. Und wir haben zwei Videos, die aber den gleichen, das gleiche Ereignis zeigen, nämlich eine Gruppe von Spielern, die gerade auf dem Weg sind, Welle 50, beziehungsweise in den Bossraum von Welle 50 Onslaught und ja, auf den größten Boss-Treffen, den es gibt, der nennt sich Sprungpassage vorm Bossraum mit Abgrund. Und das ist wirklich traurig, wenn man sich das anguckt, weil sie es schaffen, einfach alle drei irgendwie durch dummes Movement und dummen Zufall sich dort selber umzubringen und einfach ja, den Onslaught zu beenden bei Welle 50.
Genau. Ja, aber solche Momente sind auch kacke. Also ich hatte das auch schon, dass ich auf Stufe 49 gestorben bin, also der komplette Trupp. Oder in der Coil, dass wir quasi beim Endboss auch ja, alle unsere Leben verbraucht haben und der Boss hatte ungefähr noch so ein, keine Ahnung, 3 Raketen Leben oder so. und dann wäre es auch vorbei gewesen und das ist immer irgendwie sehr dramatisch, finde ich. Aber es ist gut, dass Bungie das dann mit Emblemen belohnt, sozusagen. Also
genau. Oder noch mal so ein bisschen drüber lustig macht. Ja, ich glaube, es ist ein bisschen von beidem. Drüber lustig machen und dann als Wiedergutmachung ein Emblem raushauen.
Ja.
Genau, das waren die Twops. Reden wir doch mal übers Pantheon. Wir haben es ja beide schon gemacht.
Ja.
Und zwar sowohl in der ersten Woche und ich auch schon in der zweiten Woche. Du darfst am Montag mit.
Yes.
In der zweiten Woche. Ja, sag mal was, wie fandest du's?
Ich fand's tatsächlich sehr spaßig. Ich bin mir noch nicht sicher, ob es am Pantheon liegt oder wieder in diesem typischen Raid-Erlebnis. Aber grundsätzlich fand ich den Modus gut. Also es hat ja mit den ersten, also mit 4 Bossen angefangen. Und das fand ich ganz okay vom zur Schwierigkeit. Es war jetzt nicht übermäßig schwer. Es kam halt jetzt ein Time Limit dazu, sozusagen, in der man es genau abschließen sollte. Wobei ich auch schon gelesen habe, dass es einen Unterschied gibt zwischen Zeitlimit und so eine gewisse Punktegrenze, die man erreichen muss für den Platinum-Abschluss sozusagen. Aber es hat tatsächlich Spaß gemacht und ich fand es nicht zu schwer.
Nee, ich fand ich auch nicht. Also ich fand es also auch Spaß gemacht. Es ist immer so ein bisschen zwiegespalten. Ne? Es gibt jetzt durch das Time Cap, ich sag mal, dieses Zeitlimit ist halt nicht darauf ausgelegt, dass man den Boss, wobei ich bin mir nicht sicher, ob man den Boss auch in regulär schafft. Manchmal muss man so ein bisschen cheesy werden dafür, um das Timecap zu schaffen. Und das weiß ich nicht, ob ich da so Freund von bin, von erzwungener Cheesiness, um
aber was Countdowns ist denn zu schaffen. Erzwungene Cheesiness?
Naja, bei Atrax zum Beispiel, das mit dem Wurm. Das, so ist er ja eigentlich nicht konzipiert, dass du mit 6 Leuten oben stehst und ihn in einer Phase in Last Stand prügelst.
Das, ja, gut, aber das ist ja nicht Cheesiness, so ist halt die Waffe vom Spiel. Also Cheesen, wer finde ich, ist der Riven Encounter, wenn man irgendwie die Mechanik aushebelt.
Ja.
Wobei ich dann
ja gut, das ist keine richtige, das ist kein richtiges Cheesen, da hast du recht.
das ist übrigens was, Riven kommt ja noch, ich glaube nächste Woche.
Ich glaube auch.
Da bin ich gespannt, ob das tatsächlich geht mit dem Cheesen oder nicht, ob sie das quasi irgendwie verhindern. Oder ob du es tatsächlich regulär spielen musst, um die Punkte zu erreichen. Weil ja, ich glaube nämlich,
sind wir dass, im Arsch.
Ja, also sagen wir mal ehrlich, wie viele Leute sind da draußen, die Riven auf normale Art und Weise machen? Also für die
Leute, ich kenne ihn nicht auf normal und ich raide viel.
Genau, die Leute, die noch gar nicht wir wissen, von was wir jetzt reden. Es gibt bei Riven, beim Last Wish Endboss einen, ja, ich würde mir sagen, Ausnutzen der Mechanik, dass man sich ja, an eine bestimmte Stelle stellt, dann werden alle quasi durch das, wie heißt das immer?
Verbündetenbeitritt.
Verbündetenbeitritt wieder aus in einen anderen Raum geportet, dann kann man da so ein bisschen runterspringen in einen anderen Raum und da kann man quasi zu dem Modus, wo man Riven Schaden machen kann. Und normalerweise muss man
spart sich dieses ganze Augenschießen und so spart genau. Man sich, ne? Was eigentlich die Hauptmechanik ist, also eigentlich ist es nur noch laufen, einmal kurz horchen, runterfallen, jetzt töten Boss. Also dadurch genau. Wird der Encounter halt minimal, also maximal kürzer.
Ich schaue jetzt gerade nach. Ich habe Last Wish gar nicht so viele Abschlüsse, 34. Aber ich habe kein einziges Mal Riven normal gemacht.
Ja. Ich kann dir auch gleich sagen, wie viele ich habe. Warte, das interessiert mich jetzt auch. Raid Report, da ist es doch. Oh. Last Wish. Ja, habe ich auch nur 36. Habe ihn dafür flawless, aber auch nie normal gespielt. Ich habe ihn auch immer nur mit Cheese. Das ist schon spannend.
Ja.
Ja, genau, das dazu. Zum Pantheon zurück. Ich finde es tatsächlich aber auch cool. Ich mag diesen Boss-Rush-Modus einfach, weil es doch irgendwie cool ist, einfach verschiedene Bosse nacheinander wegzuklatschen aus verschiedenen Raids, die verschiedene Mechaniken beanspruchen und so. In der ersten Woche war es ja minus 5 Power-Level, das war nicht der Rede wert. Da hat man dann angefangen, sich mit den Waffen-Setups auseinanderzusetzen und die Abläufe einzubauen. Und jetzt diese Woche ist es ja minus 10, das wirst du ja morgen auch noch merken. Mhm. Man merkt natürlich schon, dass minus 10 zu minus 5 ein Unterschied ist, aber es ist jetzt auch nicht schlimm dadurch. Also, und der Boss-Schaden, dadurch, dass die Wogen ja wöchentlich ändern, das war tatsächlich das, was uns diese Woche in die Hände gespielt hat, weil diese Woche sind Solar- und Stasis-Woge aktiv. Und dadurch kannst du halt anstatt diesem Strang-Raketenwerfer, den wir in der ersten Woche genommen haben, kannst du den Apex-Räuber nehmen. Und der ist ja Solar. Und die Whisper ist auch Solar. Das heißt, in den Encountern, wo du Whisper spielst, hast du halt einfach 25% mehr Schaden auf jedem Schuss, was halt absurd viel ist, ne? Also die Wogen sind diese Woche sehr, sehr gut.
Und es gibt ja immer noch einen zusätzlichen Buff, den man erspielen kann.
Genau.
Letzte Woche war das mit dem mit der Klassenfähigkeit.
Klassenaktivitäten.
Die Woche ist es, genau. Dass man quasi mit Kinetikwaffen Crits machen muss, wobei man bei manchen Bossen das auch ausnutzen kann, wenn man zum Beispiel bei dem
Caretaker geht's.
Bei dem Caretaker kannst du zwischen den Platten schießen, weiter auf ihn, auch wenn immun steht, aber das zählt schon, um das zu aktivieren.
Du kannst auch, wenn er hochläuft noch zur ersten Platte, kannst du dir den Buff auch schon abholen. Also das geht auch für immune Ziele. Du musst praktisch nur seinen Crit-Spot hitten und dann stackst du den hoch auf 14 Sekunden. Genau. Ja. Aber ich muss sagen, insgesamt ein sehr schöner Modus. Wobei, ich bin gespannt auf die letzte Woche, weil da sind wir dann nämlich auf Challenger-Mode unterwegs mit minus 20 Power-Level und dann ja nochmal zwei Bossen mehr.
Ja, ich finde, das ist ein gutes Training auf alle Fälle.
Ja, das stimmt. Dadurch, dass du ja auch jede Woche wieder die gleichen Bosse hast mit leicht abgewandeltem Loadout oder so, das ist schon wirklich gut.
Ja, ich vermute tatsächlich, kommt jetzt einer pro Woche oder kommt in der letzten
Woche? In der letzten Woche kommen zwei. Da sind wir dann, glaube ich, bei 7 Encountern. Jetzt sind wir bei 5. Nee, warte. Oder bei. Wie viele Wochen sind es denn noch? Diese Woche geht bis Dienstag. Dann kommt noch einer dazu. Dann sind wir beim 21.
Das müsste vielleicht im letzten Tab stehen. Mal gucken,
Irgendwo stand es drin.
Schafft dann, aber ja.
Ich weiß auch noch nicht, ob ich es schaffe. Ich bin aber auch gespannt, also weil bei minus 20 wird es dann auch irgendwann, was den Schaden angeht, das ist ja meistens eher das Problem. Zwar zum einen fällst du öfter um, das kann man noch mit defensiv spielen und Heilgranaten und Healing Rifts umgehen, aber irgendwann ist halt der Boss-Schaden auch niedriger, ne? wenn das Power-Level runtergeht von dir. Das wird, glaube ich, irgendwann das, was problematisch wird.
Ja.
Aber sind wir gespannt.
Ich finde, das ist auf alle Fälle ein gutes Training, auch für die Gruppen, die wieder World's First anstreben, beziehungsweise einfach den neuen Raid im Contest-Modus.
Ja.
weil ja die ersten, ich vermute, dass sie diesmal gleich mit 48 Stunden anfangen. Ich glaube, das haben sie schon gesagt, aber 48 Stunden Contest-Modus aktiv ist. Das heißt eben diese minus 20, man macht begrenzten Schaden und so, um es einfach alles ein bisschen künstlich schwieriger zu machen. Schwerer
zu machen, ja. Ja, ich bin ja mal gespannt. Sie haben ja auch gesagt, das wird der schwerste Raid aller Zeiten. Der anspruchsvollste Raid aller Zeiten. Und wenn das Bungie sagt, ist das schon mal auf jeden Fall erstmal ein Statement, ne? Die wissen ja sehr gut um ihre Raids und um ihre Schwierigkeiten in Raids. Eigentlich würde ich sagen, das heißt, wenn sie so eine Aussage treffen, kommt die schon nicht von ungefähr.
Ja, ah, das ist sogar noch besser. Am 21. Mai kommen schon die 8 Bosse. Das heißt, man hat 2 Wochen Zeit, um sich das Siegel zu holen und das abzuschließen. Was finde ich, ich persönlich gut finde, weil ich bin nämlich eine Woche im Urlaub, dann kann ich das auch noch hoffentlich schaffen. Ich habe Bock, Leute, ich habe Bock.
Ich auch.
Ich muss jetzt mal, ich habe jetzt ein paar Mal, wer jetzt regelmäßig Popcast hört, Popcorncast. Ich habe ja ganz oft gesagt, dass ich zurzeit ein bisschen Schwierigkeiten habe im Spiel und das ist seit 2 Wochen. Ich glaube, ich habe so viel Destiny wie schon lange nicht mehr gespielt. Und
das stimmt, ich sehe dich oft auch im Discord, also das finde ich sehr gut.
Ich bin einfach gehypt und ja,
ich freue mich. Fertig.
Ich freue mich. Wann ist der 4. Juni?
2 Wochen. Nee, nicht ganz, 3 Wochen.
Ja, ein bisschen länger noch.
3,5 leider. Wochen.
Ja. Das wird immer länger, Matze.
Ich freue mich darüber, dass es noch 3,5 Wochen sind, weil ich habe davon erstmal noch eine Woche Urlaub.
Ja, ich auch.
Siehste? Gut, wir hätten euch noch ein Lore-Schmankerl mitgebracht. Und zwar gehen wir jetzt gedanklich noch ein bisschen weiter zurück. Es gibt kein Pantheon, es gibt keine Brave-Waffen. Wir sind wieder in der Saison des Wunsches. Und wir wollen euch das Buch Drachentöter vorstellen. Mhm. Das haben wir mitgebracht, hat 6 Kapitel. Genau, das stellen wir euch jetzt vor. Soll ich anfangen?
Du kannst gerne anfangen.
Dann fange ich an. Drachentöter, Kapitel 1. Der Prolog von Valus Forge. Diese lokalen Verwaltungen stellen keine Bedrohung für die Herrschaft der Kaiserin dar, betonte die Beraterin Tauruhn vor dem versammelten Kriegsrat. Vielmehr bewahren sie die ganze Flotte davor, in Anarchie zu verfallen. Das ist doch alles Kriegsbiestmist, spottete Valus Tarak. Das ist Verrat. Wir sollten alle Legionen entsenden, um für Ordnung zu sorgen. Ein zustimmendes Gemurmel ging durch die Reihen der versammelten Kabalbefehlshaber. Kaiserin Keitel betrachtete die Handvoll holographischer Symbole, die über dem Ratstisch hingen. Sie repräsentierten die Flüchtlinge aus ihrer untergegangenen Heimatwelt, die auf riesigen Raumschiffen in die Tiefen des Weltraums umherirrten. Die Überreste ihrer ganzen Zivilisation in Form von digitalen Symbolen. »Und was meinst du dazu, Valus Saladin?«, fragte die Kaiserin. »Auf der Erde gibt es ein Sprichwort«, antwortete der eiserne Lord. »Es gibt 2 Möglichkeiten, ein Kriegsbiest auf Trab zu bringen, mit einem Stück Fleisch oder mit deiner Faust. Diese Situation verlangt nach beidem.« Die Befehlshaber grunzten zustimmend. »Gut, dann wird das so geschehen«, erklärte die Kaiserin. Tauruhn schickte sofort eine Ladung Waren, auch Luxusgüter. »Wenn ihnen die Erhaltung der Ressourcen als Vorwand dient, dann sollten wir ihn beseitigen, um ihre Autorität zu untergraben.« Valus Tarak fuhr sie fort. »Du sollst meine Faust sein. Schicke einen Trupp, um die Lieferung vor den Gefallenen zu schützen. Bekräftige auf unmissverständliche Weise meine Autorität.« Die Kaiserin stapfte leicht mit dem Fuß auf das Schiffsdeck. Damit war die Sache entschieden. »Sehr gut«, sagte Tauruhn. »Der nächste Punkt ist...« Die Beraterin hielt mitten im Satz inne, unterbrochen von einem sanften Klingelton, der in ihrem eigenen Kopf zu erklingen schien. Alle Ratsmitglieder horchten auf. Sie hatten es auch gehört. Sie richteten ihre Aufmerksamkeit auf die geschlossene Tür. »Optus Quorix«, rief die Kaiserin, und ihre Stimme klang besorgt. »Komm herein«, der telepathische Ton verstummte. Die Psion trat ein. Ihr einziges Auge, war nicht von einem Helm verdeckt. In den Köpfen der Ratsmitglieder tauchten plötzlich eine Reihe von Bildern auf. Der Zeuge, Portal, Savathun, Eris Morn, Wunschmauer, Turm, Aya, Ahamkara, Riven. Riven.
Riven.
Im Raum herrschte angespannte Stille. Keitel hatte es bisher vermieden, den Zeugen zu erwähnen, weil die Kabale trotz aller Anstrengungen nicht in der Lage waren, das Portal zu durchbrechen. Der Kaiserin war bewusst, dass ihre Befehlshaber unüberlegt handeln konnten, wenn sie sich machtlos fühlten. Sie waren es nicht gewohnt, Furcht zu empfinden. Zumindest jetzt hatten sie einen Ausweg vor Augen. Die Vorhut hat die Angewohnheit, mit Mächten zu spielen, die sie nicht kontrollieren kann, murmelte Ratsmitglied Ta-Arek. Schon die Tatsache, dass wir die Ahamkara wieder auferstehen lassen, beweist, dass sie kontrolliert werden können, antwortete Saladin gelassen. Oder zumindest eliminiert. Ah ja, sagte die Kaiserin, eure berühmte große Jagd. Wenn ich mich an die Worte der Mysterienhüter Aztia recht erinnere, warst du maßgeblich an ihrer Ausrottung beteiligt, nicht wahr? Das ist richtig, antwortete Saladin zögernd. Die Ahamkara galten als zu gefährlich, um am Leben zu bleiben. Also haben wir sie getötet. Malustrarak zuckte ungeduldig mit den Schultern. Die Kabale hätten genauso gehandelt. Ihr hättet es versucht, feuerte Saladin streng zurück. Und versagt. Von den Kabalen haben nur die Psions ein wirkliches Verständnis für die Hymne Anathema. Der Rest von euch wäre in Gefängnissen gelandet, die ihr mit eigenen Händen errichtet habt. Es gibt nichts, was die Kabale nicht erobern könnten. Mit oder ohne Psions, schoss Keitel zurück. Du tätest gut daran, dir das zu merken, Lord Saladin. Saladin betrachtete seine Lage. Natürlich, Kaiserin, sagte er schließlich. Ich bitte um Entschuldigung. Keitel rückte vor. Erzähle uns ein paar Geschichten über diese Wunschdrachen. Wir täten gut daran, unseren Feind zu kennen. Saladin seufzte in seinem Inneren. An diesen Abschnitt der Geschichte erinnerte er sich nicht gerne. Wie ihr wünscht.
Kapitel 2: Die Geschichte des Eisernen Lords. Lord Timor schreitet in das seichte Becken, das die Insel umgibt, und lauscht aufmerksam dem rhythmischen Plätschern des Wassers. Hier geht es nicht mit rechten Dingen zu. Jeder seiner Schritte, auch wenn er noch so ungeschickt ist, erzeugte ein sich wiederholendes, allzu perfektes Echo desselben sanften Geräuschs. Eine Aufnahme oder eine isolierte Erinnerung. Eine mimetische Übertragung, die jedes andere Geräusch in der Umgebung übertönt. Er fragt sich, ob der letzte arme Dorfbewohner, der diesen Weg gewählt hat, sich Friede und Ruhen gewünscht hat. Das Geräusch ertönt erneut. Timor dreht sich um. Der Ahamkara stürzt sich seitwärts auf ihn. Seine glitzernde Gestalt taucht aus einem Tümpel auf, der viel zu seicht ist, als dass er ihn je hätte umschließen können. Durch einen Schauer aus schwarz-grüner Flüssigkeit sieht Timor, wie sich sein keilförmiger Rachen wie eine Blume aufspaltet. In all das aufgewühlte Teichwasser beschwört Timor die Leere. Eine Reihe von Kavitationsblasen zerplatzt unter den Ahamkara in einer kaskadenartigen Schockwelle aus hellviolettem Feuer. Sie reißt die Gelenke des Ahamkara auf und Timors Lungen versagen fast. Das, was von dem Ahamkara übrig geblieben ist, krabbelt hechelnd an den Rand der kleinen Insel. Timor beugt sich vor und trommelt mit den Fingern einmal auf die Oberfläche des Sees, um zu sehen, was passiert. Er hört den Warnruf eines Vogels, der etwas weiter weg zwischen den Bäumen sitzt. Ganz in der Nähe hört er Lord Kolovans seinen Namen rufen. Timor wartet näher an den Ahamkara heran. Willst du nicht wissen, ob du recht hast? Ein höhnisches Kichern ertönt, während der Drache stirbt. Willst du mich nicht über Clovis Bray ausfragen? Willst du es nicht endlich erfahren? Er ärgert sich über diese Fragen. Ich weiß, dass ich recht habe, sagt Timor. Doch er will es herausfinden. Er will danach fragen, unbedingt. Fast gibt er nach, während er darauf wartet, dass die Kreatur stirbt. Am Ende muss er sich auf die Zunge beißen. Er sitzt am Ufer und schüttet sich den Schlamm aus den Stiefeln, als Lord Kolovans ihn einholt. Ich habe nach dir gerufen, sagt Lord Colovans. Sein Schüler scheint gleichermaßen zaghaft und mürrisch zu sein. Vielleicht wollte er das Biest selbst erlegen. Ich weiß, antwortet Lord Timur, aber ich hatte alles im Griff. Seine Stimme wird etwas herzlicher. Er wird Colovans erlauben, dem Dorf die Nachricht zu überbringen, dass das große Ungeheuer erlegt wurde, damit er ihre Dankbarkeit auskosten kann. Timur ist mit seinen Gedanken schon ganz woanders. Es gibt noch so viel Wichtigeres zu tun. Eine Zukunft aufbauen aus dem Nichts. Sollen doch Nirven und ihr Gefolge sich mit ihren Bestiarien abrackern. Hast du mit ihm gesprochen? Fragt Lord Colovans. Clovis Bray wurde zwar erwähnt, aber Timur verschweigt es ihm. Er schmeckt plötzlich nur noch Kupfer in seinem Mund. Nein. Schweigend kehren sie zurück.
Kapitel 3: Die Geschichte des Einsiedlers. Warlocks diskutieren. Jäger tratschen. Titan teilen wichtige, missionsrelevante Informationen. Die Warlocks beraten darüber, ob Albios erstes Leben vor oder nach seiner Auferstehung im Licht stattfand. War er 5 oder 6 Mal erwacht? War er ein Erwachter, sodass er insgesamt 7 Leben hatte? War er ein Exo, der vor seiner Wiedergeburt im Licht schon unzählige Leben hatte? Welche Rolle spielt sein Geist in seinem Leben und bei seinen Toden? Welche Rolle spielten die Ahamkara, mit denen er zu tun hatte? Diese Fragen wurden in den Studiensälen des Turms mit gedämpfter Stimme diskutiert. Doch auf Trainingsplätzen umso lauter. Die Jäger sprechen über Relikte seiner Leben. Wo steckt seine Laterne jetzt? Auf dem gesegneten Mond Io? Bei seinem Denkmal? Versunken in einem Sumpf auf der Venus? In einer Schatzkammer versteckt? Mindestens 6 Jäger haben sich mit Behauptungen über den Verbleib der Laterne gebrüstet. Keine davon wurde von Albions überlebenden Vertrauten bestätigt. Die Titanen gedenken seines Verlustes wie jeder anderen Schwächung des Lichts. Aber für diejenigen, die sich noch an die große Jagd erinnern, stellt sein Leben eine Warnung dar. Hat Albios einen unvorsichtigen Handel abgeschlossen? Wurde sein Licht von einem Wunschdrachen verschlungen? Lebt dieser Ahamkara noch und macht Jagd auf Lichtträger? Fragen, die Albios und sein Geist nicht mehr beantworten können. Alle, die das Zeichen der Laterne tragen, ehren damit einen Warlock, dessen Leben das Licht berührt hat, und wollen damit auch erinnern, dass sie immer noch wachsam sein müssen.
Kapitel 4: Die Geschichte des Knochenhändlers. Sie verfolgten den Ahamkara bis zu den Resten eines zerstörten Außenpostens durch derart dichtes Unterholz, dass sie ihre Sparrows zurücklassen und zu Fuß weitergehen mussten. Sie waren im Territorium des Hauses des Winters angelangt. Vorsicht war geboten. Sie verlangsamten ihre Schritte, bis sie im Grunde nur noch über den Boden krochen. Rook konnte von Deuvens wachsende Frustration an der starren Linie seiner gepanzerten Schultern erkennen. Aber keiner von beiden war bereit, seinen Geist länger als nötig zu riskieren, um das Gebiet vollständig zu scannen. In der Mitte eines mit Moos bewachten Ruinenrings wartete Ahamkara auf sie, als hätten sie sich zu einem Gespräch verabredet. Das Biest war kleiner, als Rook erwartet hatte, nicht größer als ein Sprungschiff. Regungslos stand es im Freien, mit dramatisch gekrümmten Rücken und aufgerissenen Rachen. Es sah aus, als würde es lächeln. Aber es erweckte den Eindruck, dass es eher ein seltsames, präpariertes Exemplar aus dem Arbeitszimmer eines Warlocks war, nicht ein lebendes Wesen. Rook öffnete den Mund, um zu fragen, ob dieses Verhalten üblich ist. Doch von Deuvin hob sein Gewehr und feuerte mit einer geschmeidigen Bewegung so abrupt, dass Rook zusammenzuckte. Der Ahamkara fiel auf den Boden. Seine schlangenartigen Glieder krümmten sich vor Schmerz und das riesige Ungeheuer wälzte sich im Staub. Aber die ganze Zeit zeigte es mit einem breiten Lächeln seine Zähne und seine Augen leuchteten. Schließlich schritt von Deuvin mit einer Klinge vor und trennte dem Ding lässig den Kopf vom Hals. Das Fleisch des Ahamkara begann zu zerfallen und sich zu zerformen, als ob es von jeher eine vergängliche Substanz gewesen wäre. Im Nu war nur noch Knochen übrig. Rook hielt eine Hand auf ihrer Handfeuerwaffe und erwartete, dass die Kreatur auf ihre knochigen Füße springen würde, um eine Zugabe zu geben. Aber das Zischen wurde immer leiser und die Knochen verharrten auf dem Boden. »Nicht gerade die spannendste Jagd«, sagte Rook in die Stille hinein. Jeder andere Lichtträger in der Stadt hatte in diesen Tagen eine Drachenjagdgeschichte, ob wahr oder erfunden. Aber keine davon verlief wie diese. Von Däufin kniete vor dem Schädel. Denk dir halt irgendwas aus. Ruck sah ihm verwirrt zu, bis der Titan sein Schwert in die Hand nahm, es umdrehte und mit dem Griff ein paar Zähne herausschlug. Ich dachte, die Wunschdrachen wären mächtig. Was wäre, wenn die Gefallenen sich unsere totale Vernichtung wünschen könnten, sagte von Däufin und rollte den kleinsten der Reißzähne zwischen seinen Fingern. Das ist die Art von Macht, um die es hier geht. Rook schaute auf die Ruinen um sie herum. Warum das wohl auf unserer Seite noch niemand versucht hat? Von Däufin zuckte mit den Schultern. Vielleicht haben sie es nicht richtig gemacht. Vielleicht unterscheidet sich die Welt, in der wir gewinnen, zu sehr von dieser und sie haben uns zurückgelassen. Bei dem Gedanken wurde Rook mulmig zumute. Viele mächtige Drachenjäger waren verschwunden, als ob es sie nie gegeben hätte. Sie dachte an all die Lichtträger, die über 100 Spiegelungen der gleichen Lichtung verstreut waren. Über 100 unmögliche Wünsche. Die Zahlen der Ahamkara schrumpften. Was, wenn sich die Menschheit die letzte Fahrkarte aus einer dem Untergang geweihten Welt mit ihnen teilen musste? Wir sollten den Warlocks ein paar Knochen bringen, sagte Rook. Von Däufin lachte. Er steckte die Zähne in eine der Munitionstaschen an seinem Patronengurt. Hilf mir, den Rest einzusammeln.
Kapitel 5: Die Geschichte der weisen Frau. Einen Augenblick, rief Aris, und Wei Ning verschwand von ihrer Seite, bestimmt, um sich in ein weiteres Gefecht zu stürzen. Der Ahamkara-Kadaver lag seitlich am Boden, tot. Endlich. Aris spürte, wie ihre Fingerspitzen juckten wegen der Arkus-Energie, die sie soeben kanalisiert hatte. Sie spannte ihre Muskeln an, streckte sich und holte tief Luft. Es war noch früh am Morgen. Die Sonne war gerade erst am Himmel erschienen. Sie ging um das Biest herum und begutachtete den Schaden, den sie angerichtet hatte. Sie hatten es überrascht, in eine Falle gelockt, geblendet und niedergestreckt. Aris hielt inne, als sie den tiefsten Riss in seinem Bauch sah. Dieser tödliche Schnitt ging auf das Konto von Wei Ning. Die Eingeweide waren herausgequollen und dampften im kühlen Morgenlicht. Eine Rippe ragte aus der Wunde, weiß und glänzend. Aris zog ihr Schwert aus der Scheide. Sie konnte sich eine Trophäe gönnen. Diese hier. Hatte Shex nicht einen doppelt so großen Schädel zurück in die Stadt geschleppt? Sie presste die Klinge gegen die Rippe der Kreatur. Der Knochen verursachte einen Riss in ihrem Schwert, wodurch er seinen eigenen Tribut einforderte, bevor er ein Stück der Überreste des Ahamkara freigab. Ein Stück Knochen lag zu ihren Füßen. Als Aris es aufhob, verschwamm ihre Sicht und sie hörte Geflüster. Der Knochen war nass, grob und glänzend. Sie hielt ihn zwischen Daumen und Zeigefinger und lächelte.
Kapitel 6: Der Epilog von Valos Forge. Als Saladin seine letzte Erzählung beendete, schüttelte er voller Bedauern den Kopf. Wie töricht war er gewesen, zu glauben, dass die Wunschdrachen für immer verschwunden waren. Die Vergangenheit hatte ihn doch gelehrt, dass sich alle Dinge mit der Zeit wiederholen. Kaiserin Keitel unterbrach das nachdenkliche Schweigen des Kriegsrats. Valos Forge, du hast gesagt, dass von den Kabalen nur die Psions diese Drachen wirklich verstehen können. Nicht mehr und nicht weniger als alle anderen, antwortete Saladin. Dann soll Optus Quorix ihre Meinung zu dieser Sache äußern, erklärte sie. Alle Augen richteten sich auf die zierliche Psion, die regungslos im Hintergrund saß. Die Optus stand auf, ihr Kopf ragte kaum über die Tischplatte hinaus. Die y-förmige Pupille ihres Auges weitete sich und die Haut auf ihrem milchigen Gesicht hörte fast auf, sich zu bewegen. Der Raum schien sich in den Köpfen der Ratsmitglieder zu verdunkeln und zu erwärmen. Von den Wänden ging ein angenehmes Summen aus. Nach einem erholsamen Moment tauchten eine Reihe von Bildern in ihren Köpfen auf. Kabalflotte, Ahamkara, Fesseln, Psion-Offizier, Geistraum, Kelch, Gottgedanke, Oxa, Fesseln, Brechen, neues Torobatel, Psions Thron. Die Vision verblasste. Der kalte Stahl von Keitels Flaggschiff erschien wieder um sie herum. Valos Tarak stand beherzt auf. Diese Verräterin maßt sich an, den Thron zu besteigen, brüllte er. Wir sollten... Seine Worte wurden von einem psychischen Impuls unterbrochen, ähnlich einer flüchtigen Migräne. Sofort wurden alle in eine weitere Visionssequenz versetzt. Kabalflotte, Amkara, Fesseln, Valus Tharak, Handel, Mars, brennende Schalleichen, schwebende gefallenen Leichen, in Trümmern begrabene menschliche Leichen, Kaballeichen, die hängen. Imperator Tharak. Tharak ließ sich fassungslos in seinen Sitz zurücksinken. Die Optus kämpfte sich zu ihrem Stuhl zurück und legte ein kleines feuchtes Tuch über ihr Auge. Kaiserin Keitel schluckte schwer, als ob ihr schlecht geworden wäre. Deine Aussage ist klar, Optus. Und was genau soll das heißen, fragte Tharak und legte seine Hand auf die Stirn. Dass wir alle nur darauf warten, Verrat zu begehen? Ganz genau, antwortete Saladin ruhig. Es spielt keine Rolle, wer sich was wünscht oder wie gut er es meint. Optus Quorix weiß, dass sich die Ahamkara von ungewollten Konsequenzen ernähren. Aus diesem Grund haben wir die große Jagd überhaupt erst begonnen. Nicht, weil wir den Ahamkara nicht trauen konnten, sondern weil wir uns selbst nicht trauen konnten. Du gehörst nicht zu den Kabalen, feuerte Tharak zurück. Kaiserin Keitel erhob ihre mächtige Hand, um sie zum Schweigen zu bringen. Die Visionen der Optus erinnerten mich an die ehemalige Evokate-Generalin. Umunarat dachte, sie könnte die Magie der Schar zu unserem Wohl kontrollieren. Und das hat uns unsere Heimatwelt gekostet. Wir dürfen nicht noch einmal in dieselbe Falle tappen. Wir werden nicht versuchen, die Ahamkara lebendig zu fangen. Keitel stapfte mit dem Fuß auf das Schiffsdeck. Damit war die Sache entschieden. Leider, fuhr sie fort, müssen wir uns auch vor denen schützen, die nicht so geduldig sind wie wir. Sobald der Zeuge ausgeschaltet ist, sollten die Ahamkara wieder ausgerottet werden. Sollte es eine weitere große Jagd geben, werden die Kabale sie unterstützen. Sie stampfte noch einmal mit dem Fuß auf den Boden, bevor sie aufstand. Die Ratssitzung war vorbei. Als sich die Befehlshaber zum Ausgang begaben, hielt Keitel bei Valus Forge inne. »Ich weiß, dass du die Brutalität der großen Jagd bedauerst und dich nach einer anderen Lösung sehnst«, sagte die Kaiserin. »Aber mit dem Wissen, das du heute hast, siehst du einen anderen Weg?« Saladin schüttelte resigniert den Kopf. Die Vergangenheit hatte ihn doch gelehrt, dass sich alle Dinge mit der Zeit wiederholen.
Sehr bezeichnender letzter Satz, also der Satz aus dem letzten Kapitel, mit dem wir haben die große Jagd nicht begonnen, weil wir den Ahamkara nicht trauen konnten, sondern wir uns selbst nicht trauen konnten. Ne?
Ja.
Sagt schon sehr viel aus. Ja, damit haben wir euch mal wieder ein Lore-Buch präsentiert. Beim nächsten Mal sehen wir dann zu, dass wir beide, weil wir haben es beide noch nicht vollständig, mal das Lore-Buch von der aktuellen Saison in Anführungsstrichen oder vom aktuellen Event mal vollkriegen. Dann können wir euch das nämlich auch vorstellen. Das ist ja dann, wie hieß es?
Genau.
An alte Freunde, ne?
Genau.
Ja.
Es wird noch eine Folge geben vor die finale Form, definitiv. Und dann natürlich, denke ich, nach dem Launch.
Direkt kurz nach Launch, würde ich sagen, ja.
Ja.
Ich bin leider dieses Mal beim Day One Raid nicht dabei. Das heißt, von da kann ich euch nichts erzählen. Weil ich das Wochenende leider arbeiten muss.
Ja, ich bin noch am Überlegen, ob ich mir eine Gruppe suche. Weil ich tatsächlich Zeit hätte.
Ja, dann los.
Und das vermutlich die letzte Gelegenheit ist, das so in der Form zu machen, bevor ein neues Spiel rauskommt. Also ich weiß nicht, ob danach nochmal ein Raid in Destiny 2 rauskommen wird. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch der Raid, der irgendwie so ein bisschen die Story abschließt oder zumindest den Wendepunkt in der Geschichte um Licht und Dunkelheit bringt.
Ich bin auch sehr traurig, dass ich es nicht direkt an dem Wochenende zocken kann. Liegt mit daran, dass ich aus Gründen der Geschichtserzählung ja Bungie entschlossen hat, den Raid direkt 3 Tage nach Release zu machen und nicht so wie sonst die 10 Tage. Normalerweise war der Raid ja immer eine Woche später.
Ja.
Das Wochenende hatte ich nämlich gekonnt, das Wochenende kann ich nicht. Ist jetzt leider so, ist schade drum, aber ich werde ihn dann zocken halt unter der Woche, sobald er nicht mehr im World's First Race bzw. im Contest-Mode ist. Und dann können wir euch da auf jeden Fall auch uns beid, unser beider Meinung zu sagen.
Genau.
Ja.
Ja, genau.
Ansonsten auch nochmal am Ende der Reminder, schreibt uns auf Twitter Anregungen und vor allen Dingen in Bezug auf die Weiterentwicklung bzw. das Fortbestehen des Podcasts an sich. Wer mit diesem ganzen Part nichts anfangen kann, hört nochmal die letzte Folge. Wir haben es da relativ am Anfang thematisiert. In der Folge 70. Genau. Schreibt uns da gerne noch. Wird uns freuen. Ja, mehr haben wir nicht. Dann viel Spaß euch mit den letzten Wochen. Holt euch noch Red Borders aus den Aktivitäten aus dem letzten vergangenen Jahr, Jahr 6.
Genau. Und grindet noch ein bisschen Onslaught für die schicken Shiny-Waffen.
Genau.
Und ansonsten
macht's gut.
Macht's gut, bleibt's gesund. Denkt dran, wenn ihr im PvP verliert, habt ihr nicht genug Granaten geschmissen.
Genau.
Zitat von Lord Chex und bis zum nächsten Mal. Augen auf, Hüter.